ist ein Feld mit Weizenähren. Es handelt sich hier um Weichweizen für die Experten unter uns. Weizen, Jesus sagt an einer Stelle, siehe, das Feld ist weiß zur Ernte. Und ich habe mir nie was darunter vorstellen können, weiß zur Ernte. Ich habe Felder irgendwie immer gelb oder so goldgelb, vielleicht auch ein bisschen mit grün in Erinnerung, aber weiß zur Ernte. Dieses Feld ist wirklich weiß zur Ernte. Nun, was löst dieses Bild bei euch aus? Vielleicht sagen wir, na und, was soll's? Aber wenn wir Bauern wären, wenn wir aus der Landwirtschaft kämen, dann würde unser Adrenalinpegel jetzt kräftig ansteigen, denn wir würden denken, jetzt muss man zupacken. Jetzt geht es darum, die Ernte einzufahren, denn wenn wir das jetzt nicht tun, dann kann es sein, dass es ein Gewitter gibt in den nächsten 3 Tagen und dann ist die ganze Geschichte nass und nicht mehr zum Einbringen geeignet. Dann kann es sein, dass der Schimmel kommt und in 2, 3 Wochen liegt es vielleicht schwarz und platt auf der Erde und es ist vorbei mit der Herrlichkeit. Wie schade. Jetzt ist nicht die Zeit, sich noch zu rasieren oder Zeit in Urlaub zu fahren oder Feierabend zu machen. Jetzt ist es Zeit zuzupacken. Das Feld ist weiß zur Ernte. Dieses Feldbild gebraucht Jesus. Ich werde predigen über einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 1 bis 12. Den Text könnt ihr jetzt auch gleich auf der Folie sehen oder wenn es euch Mühe macht, es zu erkennen, dann nehmt bitte eure eigenen Bibeln. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken darin. Und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber kommt und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Was in der Bibel steht, das muss man doch machen, oder? Sind wir uns alle einig? Ich habe jetzt mal aufgepasst am Eingang und ich habe festgestellt, dass wir es doch nicht so genau nehmen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass nicht alle zu zweit gekommen sind. Manche sind allein eingetrudelt, manche auch zu dritt oder als ganze Familie mit zu viert, fünft. Und hier steht zwar, dass wir uns auf dem Weg nicht grüßen sollen, aber es war ein eifriges Grüßen hier. Ganz viel Leben. Und dann habe ich festgestellt, dass einige Taschen dabei hatten. Und wir haben gerade eben Kollekte durchgeführt, ein Sonderopfer, und das beweist, dass viele auch ihre Börsen dabei hatten. Und dann habe ich auf die Füße geguckt und festgestellt, dass kaum einer, ja ich glaube keiner, barfuß hier reingekommen sind, sondern wir haben nicht nur Sandalen an, sogar viele haben feste Schuhe dabei. Ich habe eine Cabrio-Version hier an. Bin auch nicht bibeltreu. Wie wäre das, wenn all diese Kennzeichen, die hier aufgeführt worden sind, in Lukas 10 die Kennzeichen des Christseins wären? Wenn man das so abhaken könnte. Ja, Wir machen das richtig. Nein, so ist es offensichtlich nicht gemeint. Hier geht es offensichtlich nicht darum, Sachen einfach zu kopieren, sondern es geht darum, die Sachen zu kapieren und schöpferisch mit ihnen umzugehen. Es geht darum, Prinzipien kennenzulernen, Grundlagen des Glaubens. Es geht hier um die missionarische Dimension des Christseins. Das ist eigentlich das Thema. Deswegen auch das Bild von der Ernte am Anfang. Die missionarische Dimension des Christseins. Und das ist ja überhaupt zurzeit auch das Hauptthema hier in der Gemeinde. Es handelt sich bei dem, was Jesus gerade gesagt hat, was wir jetzt gerade nochmal gelesen haben, nicht nur um einen punktuellen Auftrag, könnte man sagen. Ja, damals, da waren die 70 und die hat er dann ausgesandt und irgendwann sind sie wiedergekommen und dann war die Sache zu Ende. Nein, es geht um mehr als um einen punktuellen Auftrag. Denn kurz vor der Gefangennahme, bevor Jesus gefangen genommen worden ist in Gethsemane, da hat er die Anweisung, die er hier gerade gegeben hat, noch einmal genommen und hat sie modifiziert, hat sie abgeändert. In Lukas 22 lesen wir, das müsste eigentlich auf Folie sein, Lukas 22, 35 bis 36, er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen, niemals. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche, und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Übrigens habe ich auch niemand mit Schwert hier entdeckt. Er modifiziert den Auftrag und das bedeutet doch eigentlich, der Auftrag an sich ist brandaktuell, der ist immer noch da. Den kann man nicht abhaken. Es handelt sich um eine vorweggenommene Abbildung von dem, wie es später werden soll. Das war noch nicht im Blick für die Jünger, dass der Auftrag weitergeht, dass er sich ausweitet, dass er sich nicht nur auf Israel beschränkt, sondern auf die ganze Welt. In Lukas 9, im Kapitel zuvor, hat Jesus die zwölf Apostel zum Predigen und Heilen in die Städte und Orte ausgesandt. Und die zwölf ist natürlich eine symbolische Zahl, das ist ganz klar. 12 Stämme Israels, also Israel ist hier angesprochen. Und hier in Lukas 10 sendet er noch einmal 70 aus. Und auch 70 ist eine symbolische Zahl. Damals in Jerusalem, oberste geistliche Behörde, das Synedrium hatte 70 Mitglieder, 70 Älteste, die das Volk regierten. Mose hatte 70 Älteste, die mit ihm zusammen gemeinsam die Verantwortung trugen für das Volk. Und hier sendet Jesus 70 aus, also wieder ist Israel angesprochen. Und es geht weiter. Bevor er sich verabschiedet, Jesus leiblich, Himmelfahrt, sagte er ihnen in Lukas 24, Vers 45, oder da heißt es, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und, es geht noch weiter, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße, also Umkehr, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Also es geht weiter. Es ist wie wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt und es gehen Ringe aus. Erst 12, dann 70, dann 120 und bis an die Enden der Erde. Daraus ergibt sich für uns die Frage, was für Grundsätze können wir hier entdecken? Was möchte Jesus gern seinen Jüngern beibringen? Wie sollen sie denn unterwegs sein? Als Thema habe ich gewählt, im Auftrag des Herrn unterwegs. Aber wie? Und der erste Punkt ist, indem man seinen Auftrag als Berufung erkennt. Indem man seinen Auftrag als Berufung erkennt. Ich habe letzten Sonntag über Berufung auch gepredigt. Abraham wurde berufen. Und das ist ganz wichtig. Wenn man heutzutage mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommt, dann reagieren manche komisch. Also nicht komisch im Sinne von lustig, dass man lachen müsste, sondern im Sinne, dass man erstmal zurückschreckt. Oh, jetzt habe ich was verkehrt gemacht. Und auch viele Christen denken so. Ich habe einen Satz von einem Professor aus Greifswald gelesen, jetzt die Woche, der schreibt, in unserer Kirche halten viele Missionen nicht für etwas Legitimes, sondern sehen es als eine Art Hausfriedensbruch bei anderen Menschen, die auch ihre religiösen Überzeugungen haben. Das heißt, mein Glaube ist wie ein Haus. Und wenn da jemand einfach angetrampelt kommt und rein will, den schmeiße ich raus. Oder wenn ich das nicht kann, dann rufe ich die Polizei an. Auf jeden Fall ist es eine ärgerliche Geschichte. Wer darf denn überhaupt in mein Haus? Ja, meine Familienangehörigen und die Polizei, wenn sie einen Hausdurchsuchungsbefehl hat, einen Gerichtsbeschluss. Aber sonst doch keiner. My home is my castle. Und deswegen ist die Sache mit der Berufung so wichtig. Wir sind ermächtigt, im Namen des Herrn unterwegs zu sein. Er selber hat uns beauftragt. Wenn er uns nicht beauftragt hätte, hätten wir kein Recht dazu. Ein zweites, die Jünger, die hier beauftragt sind, auch keine autoritären Führer, sondern er schickt sie immer zu zweit aus. Zwei und zwei sind sie Zeugen für Jesus. Das heißt, wir haben in dieser Berufung zu gehen auch eine Berufung zur Gemeinschaft schon drin. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Also ganz nebenbei üben die Jünger das dann auch unterwegs ein, wie man zusammenlebt, wie man sich gegenseitig unterstützt, auch einmal gegenseitig in Frage stellt, hör mal, das war aber vielleicht doch nicht so okay, was du da gesagt hast. Oder lass dich nicht verunsichern, das war okay, das war super. Man kann füreinander beten, füreinander da sein. Zwei können sich gegenseitig korrigieren, gegebenenfalls ermutigen und auch trösten. Zwei können gemeinsam für Dritte beten, da liegt eine besondere Verheißung drauf. Einer von zweien ist noch gar kein Zeuge, ist höchstens ein Spinner. Aber wenn zwei das Gleiche sagen, dann nimmt man das ernst. Und ein drittes, berufen, Wegbereiter zu sein. Also es geht nicht darum, dass wir irgendetwas kreieren, etwas Geistliches, etwas, was wir doch nicht zustande bringen, sondern Jesus hat die Jünger vor sich her gesandt und sie sollten genau in die Orte gehen und die Städte, wo er selber dann kommen wollte. Die sollten dann nicht überall Gemeinden gründen und irgendwas machen, sondern Jesus wollte kommen. Und das war die Hauptsache und sie sind eigentlich nur Wegbereiter gewesen. Das war ihr Auftrag. Berufen, Wegbereiter zu sein. Er selbst muss zu den Menschen kommen. Wenn er nicht zu den Menschen kommt, dann ist alles umsonst. Dann ist alles umsonst. Er sandte sie vor seinem Angesicht her, wohin er selbst kommen sollte. Und er musste unbedingt kommen. In Matthäus Evangelium, da ist auch so ein Bericht von der Aussendung drin, in Kapitel 9, Vers 36, da heißt es von ihm, und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Er kriegte Mitleid, er kriegt Heulen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist der Grund, darum musste er zu ihnen. Sie brauchten einen Hirten. Wer ist denn der Hirte, den die Leute haben sollen? Bin ich das? Seid ihr das? Bestimmt nicht. Jesus, er ist der richtige Hirte. Er ist der gute Hirte. Die Jünger sind es nicht, denn die sendet er ja erklärtermaßen als Lämmer raus. Steht doch hier. War es nicht so? Vers 3. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Sie sind nicht die Hirten, sie sind Lämmer. Die Jünger sind es nicht. Sie sind Lämmer. Nur Jesus selber kann Hirte sein. Er kann retten. Er kann Klarheit schenken und Geborgenheit. Ja, und das Letzte ist dann das Gebet eigentlich. Das Gebet um Berufung für diesen zweiten Teil. Für diesen ersten Teil, Entschuldigung. Das Feld ist weiß zur Ernte. Ich habe euch gefragt, was löst das in euch aus? In einem Bauern würde es auslösen, sofort hin, sofort einen Wagen vor den Schlepper und einfahren, Mähdrescher besorgen, Lohnunternehmen anrufen, alles Mögliche in die Wege leiten, dass die Ernte eingefahren werden soll. Die Die Folgerung, die sich für Jesus hier ergibt, ist: bittet darum den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Die 70 können das nicht schaffen. Die 70, das ist viel zu wenig. 35 Teams. Die allererste Reaktion ist, nicht loszulegen, sondern sehr intensiv zu beten. Einmal nicht für jemanden zu beten, der sich gerade das Bein gebrochen hat oder der sonst wie Probleme hat in seinem Leben, sondern einmal zu beten für Hemsbach zum Beispiel, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Welche er sendet, das ist seine Sache. Es muss Berufungen geben. Ohne Berufung geht keiner mit Vollmacht los. Und deswegen ist das Gebet die Nummer eins. Und das ist ein sehr riskantes Gebet. Weil es könnte sein, wenn ich so bete, dass Gott mich in einer Art und Weise anspricht, dass ich selber die Erhörung meines Gebets bin. Es könnte sein, dass Gott ausgerechnet mich in dieses spezielle Erntefeld hineinsendet, für das ich gerade gebetet habe. Für Hemsbach oder noch riskanter El Salvador oder Kolumbien. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also, im Auftrag des Herrn unterwegs sein, wie? Erstens, indem man seinen Auftrag als Berufung erkennt und zweitens, indem man nicht auf sich selber vertraut. Hier ist eine minimale Ausrüstung, die den Jüngern zur Verfügung steht. Ohne Geldbeutel, ohne Sandalen, ohne zu grüßen und so weiter. Warum das? Sie sollen nicht so viel mit sich rumschleppen. Habt ihr schon mal einen Fußballspieler hier bei dem Spiel mit einer Tasche irgendwie oder einem Rucksack laufen sehen? Garantiert nicht. Das ist alles nur hinderlich. Jetzt geht es darum, den Ball ins Tor zu kriegen. Das Feld ist weiß zur Ernte. Es bleibt nur begrenzte Zeit. Sicher kann man dabei an das Ende der Welt denken, aber auch auf die Lebenszeit bezogen kann man so denken. Mir geht es immer so, wenn wir als Andachtsteam in die Altenheime gehen. Und da sehe ich manchmal, wie sich Menschen verändern von 3 Wochen zu 3 Wochen. Wir sind immer alle 3 Wochen da. Wie Bewohner sich verändern, wie sie älter werden, wie sie zusehends verfallen. Und dann denke ich das so. Das ist ein Feld, das weiß zur Ernte ist. Hier ist Eile geboten. Hier kann man sich nicht in irgendwelche Nebensächlichkeiten verzetteln. Hier muss man Jesus bringen. Das Feld ist weiß zur Ernte. Jedes Jahr kommen 200 Millionen neue Erdenbürger auf die Welt. 100 Millionen Erdenbürger verlassen uns wieder Richtung Ewigkeit. 3 Milliarden Menschen auf der Welt haben noch nie das Evangelium gehört. Noch nie. Und deswegen sollen die Jünger auch kein Grüßen. Das heißt nicht, dass sie unhöflich sein sollen. Da müssen wir uns vorstellen, dass, also wir grüßen heute, indem wir Hallo sagen oder Hi, um es noch kürzer zu machen. Aber damals war das ein ziemlich kompliziertes Ritual, das durchaus einen ganzen Tag in Anspruch nehmen konnte. Das kostet Zeit. Hier ist Eile geboten. Das Feld ist weiß zur Ernte. Gott versorgt seine Leute. Er sagt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt Jesus hier. Jesus sandte sie vor seinem Angesicht her. Das heißt, sie bleiben unter den Augen Jesu. Es ist so wie im Segen. Er erhebe sein Angesicht auf dich. Er ist und bleibt der gute Hirte. Er lässt sie nicht hängen, garantiert nicht. Nicht nur versorgungsmäßig, sondern auch, wenn es heiß wird. Denn er sagt ja, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Oh, ich möchte nicht mitten unter die Wölfe. Mir war das schon unheimlich einmal im Urlaub, als ich hörte, dass in dem Nationalpark, wo wir als Familie spazieren gegangen sind, ein paar Jahre vorher ein Wolf gesichtet worden war. Und jetzt mitten unter Wölfen. Das ist schon so eine Sache. Wölfe sind stark. Sie sind Feinde. Und man muss sich irgendwie schützen. Oh, wo Wölfe sind, das ist ein, wie sagt man heute, No-Go-Area. Das ist ein Wort, was ich jetzt neu gelernt habe. Auch interessant. Hat mit Fußball zu tun. Ein No-Go-Area, da wo man am besten nicht hingeht, im Dunkeln. Allerdings, sie haben es nicht nur mit Wölfen zu tun, das ist ein Trost, sondern sie haben es hauptsächlich mit Schafen zu tun. Das Volk war verschmachtet wie eine Herde von Schafen ohne Hirten. hauptsächlich haben sie es mit Schafen zu tun. Als er das Volk sah, jammerte es ihm, sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dahin geht's. Jesu Vision ist, die Menschen sind wie orientierungslose Schafe, Wölfen, die die Gegend unsicher machen, schutzlos ausgeliefert. Und in diese Situation hinein sendet Jesus seine Leute. Das müssen wir wissen, das ist keine Romantik hier, sondern es sind schon heiße Situationen. Als Schafe unter Schafen, aber nicht ohne Hirten. Wenn wir keinen Hirten hätten, dann dürften wir nicht gehen. Dann lassen wir besser die Finger davon. Aber weil wir einen guten Hirten haben und weil er seine Leute vor seinen Augen her sendet, können wir es riskieren, ohne dass es wirklich gefährlich wird. Es ist klar, dass wir nicht mit den Methoden der Wölfe, die ihre Methoden so übernehmen können. Die Strategie, die Survival-Strategie der Schafe läuft darauf hinaus, dass sie sich ganz dicht an ihren Hirten halten, seine Nähe suchen und seinen Aktionsradius auf keinen Fall verlassen. Also es geht nur, wenn man auf Gott vertraut. Jesus Christus ist unser guter Hirte. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das auch angesichts der Wölfe? Wer auf sich selber vertraut und sich Macht zulegt und ungeistliche Waffen, der scheitert. Aber Gott schützt seine Leute und er sorgt für die Bergung der Ernte. Also, im Auftrag des Herrn unterwegs sein, aber wie? Indem man sich bewusst ist, dass wir berufen sind zu diesem Auftrag, indem man nicht auf sich selbst vertraut und drittens und letztens, indem man Ausschau hält. Oh, da musste ich an Abraham denken, wie Gott den losgeschickt hat. Gott hat ihn berufen, hat ihn angesprochen, ihn, den Mondanbeter, der eigentlich mit dem Gott Israels gar nichts am Hut hatte. Und deswegen ist der Unterpunkt hier, macht's wie Abraham. Jesus lehrt uns, Häuser und Städte zu entdecken, wo man uns aufnimmt. Es ist so ähnlich wie bei Abraham. Geh in ein Land, sagt Gott zu ihm, das ich dir zeigen werde. Geh doch einfach mal los. Lass dich nicht verrückt machen von deinen Vorurteilen und deinen Vorstellungen. Geh einfach mal los und schau, ich werde es dir zeigen. Er wusste nicht, wo es lang geht. Er sollte einfach mal losgehen. Und ich denke, das gilt uns auch. Man weiß nie im Voraus, wie die Reaktion aussieht. Es geht nach dem Prinzip Versuch und Irrtum, so interpretiere ich das mal, was hier steht. Das mögen wir gar nicht. Viel lieber wäre ich auf der sicheren Seite. Ich wüsste ganz genau, dass wenn ich das und das tue, dann passiert das und das. Und am Ende bin ich da und da. Soll doch alles irgendwie vorhersagbar sein. Jemand hat einmal gesagt, unsere Besessenheit, dass alles so laufen soll, wie wir es gerne hätten, ist eine der größten Knechtschaften der menschlichen Gesellschaft heute. Darunter leiden wir, ohne es zu merken, vielleicht. Die sichere Seite ist nicht da, wo wir alles vorhersehen können. Die sichere Seite ist immer bei Jesus, denn er ist der gute Hirte. An Jesus kommt keiner vorbei. Das sei auch den Gleichgültigen gesagt. Die denken, ob Jesus gestorben ist oder ob er auferstanden ist, egal. Den möchte ich sagen, an Jesus kommst du nicht vorbei. Du wirst ihm begegnen, früher oder später. Er ist unser Schicksal. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das steht ganz fest. Da kann man Frieden gebrauchen. Da muss man Frieden haben. Wie viel Gutes kommt da, wo man die Jünger Jesu aufnimmt? Gottes Friede, oft auch äußere Hilfe in Krankheit und die Mitgliedschaft in Gottes Familie. Denen sollen wir es sagen, Friede sei mit dir. Und das ist nicht bloß ein frommer Wunsch, sondern das ist wie ein echtes Geschenk. Ich kann Frieden zusprechen, bin ermächtigt dazu. Es ist eine echte Gnadengabe. Und wenn wir diesen Frieden schon selber empfangen haben, warum ihn nicht weitergeben? Vielleicht rechnen wir oft nicht so mit dem Erfolg der ganzen Aktion, der ganzen Erntesache. Aber im Grunde genommen zeigt sich doch immer wieder, dass Jesus recht hat und dass das eintrifft, was er sagt. Immer wieder erleben wir, wie dieses Wunder geschieht im Leben eines Menschen, dass er erkennt, ich bin meilenweit von Gott, aber ich muss bei Jesus sein, ich brauche ihn. Ich brauche einen guten Hirten. Das passiert immer wieder. Völlig unberechenbar. Er ist unser Frieden. Also los geht's. Im Auftrag des Herrn unterwegs sein, aber wie? Erstens, indem man seinen Auftrag als Berufung erkennt. Zweitens, indem man nicht auf sich selbst vertraut. Und drittens, indem man Ausschau hält. Amen.